Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Mein heutiger Gast ist Professor Detlef Schupan, Direktor des Instituts für Translationale Immunologie der Universitätsmedizin Mainz. Unser Thema heute ist die Zöliakie. Die Zöliakie ist eine der häufigsten entzündlichen Erkrankungen des Dünndarms. Weltweit, schätzt man, ist nahezu 1% der Bevölkerung betroffen. Es gibt wahrscheinlich eine hohe Dunkelziffer. Erstmal herzlich willkommen, Herr Professor Schupan. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind.
Danke für die Einladung.
Ja, der Zöliakie-Podcast ist eigentlich überfällig. Ehrlich gesagt spukt er schon seit 2 Jahren, seit Ihrer großen Veröffentlichung in unserem Kopf. Jetzt haben wir aber einen aktuellen Anlass, den heute zu beginnen. Und das wollen wir auch tun. Und ich würde Ihnen aber ganz gerne zu Anfang die Gelegenheit geben, sich selbst mal kurz vorzustellen. Das können Sie sicher noch viel besser, als ich das kann. Und vor allem würde mich auch interessieren, wie sind Sie persönlich zu dem Thema Zöliakie gekommen? Das ist ja Ihr Steckenpferd. Ich kenne Sie auch aus der Leitlinie seit vielen, vielen Jahren. Wie kommt man zu diesem Thema?
Also ich versuche es relativ kurz zu machen. Ich bin seit 2011 im Grunde genommen Direktor des Instituts für Translationale Immunologie in Mainz. Frisch aus Boston kommend, dort hatte ich viele Jahre verbracht, unter anderem als Professor of Medicine an der Harvard Medical School und bin dort mit der Harvard Medical School immer noch verbunden, wissenschaftlich und anderweitig durch Projekte. Die Frage, wie bin ich zur Zöliakie gekommen? Ich selber habe 2 größere Studiengänge hinter mir, einerseits die Biochemie und Zellbiologie, andererseits überlappend die Medizin. Meine wissenschaftliche Doktorarbeit befasste sich mit der Biologie des Bindegewebes der extrazellulären Matrix am Max-Planck-Institut für Biochemie in München. Dort habe ich die ersten Aufklärungen des Basalmembrankollagens gemacht, der Strukturen. Und über viel Interesse für Organfibrosen, was weiterhin ein wichtiges Thema für uns ist, auch die Therapie mit unserer neuen Firma jetzt, hat dazu geführt, mich mit der Zöliakie deswegen zu beschäftigen, weil die Autoantikörper, die damals bekannt waren in den 90er Jahren, die endomysialen Autoantikörper eine Bindegewebsstruktur anfärben. Und wir haben versucht, dieses Bindegewebsprotein zu finden und waren dann letztendlich nach vielen Versuchen überrascht zu finden, dass es kein Bindegewebsprotein war, sondern ein Enzym, was unter anderem an der Umsetzung des Bindegewebes eine Rolle spielt, nämlich an der Quervernetzung von Bindegewebsproteinen, nämlich der Gewebetransglutaminase. Und so begann das Interesse und die weitere Forschung und letztendlich auch das klinische Engagement für die Zöliakie, die für mich vorher eher etwas langweilig war. Mit der Entdeckung der Transglutaminase als Autoantigen haben wir dann, publiziert damals 1997 in Nature Medicine, 1 Jahr darauf den Enzymtest entwickelt, den ELISA, der in Modifikationen weltweit jetzt eingesetzt wird für die Diagnostik der Zöliakie, anstelle der Immunhistologie für endomysiale Antikörper, also wesentlich exakter und quantifizierbar und leichter durchführbar. Nach meiner Rückkehr viele Jahre später aus Boston 2011 habe ich mich zusammengeschlossen mit der Firma Cedira, eine Firma, die sich schon längere Zeit mit Transglutaminasen wie dem Faktor 13 auch, der bei der Wundheilung eine Rolle spielt, zusammengetan. Kurz darauf kam auch Falk Pharma hinzu und wir haben uns überlegt, wir stellen im Rahmen einer größeren Initiative für Immuntherapie in Rheinland-Pfalz und Hessen einen Projektantrag für die Entwicklung eines Hemmstoffs der Transglutaminase, die, wie damals dann schon bekannt war, eine erhebliche Rolle auch an der Pathogenese der Zöliakie spielt. Darauf werden wir vielleicht noch kurz eingehen. Sie macht nämlich in der Darmschleimhaut die Glutenpeptide, die aufgenommen werden und die T-Zellen aktivieren, noch potentere Antigene. Das heißt, sie potenziert die Reaktion des Darms auf Glutenzufuhr bei Zöliakie-Patienten. Und das hat dann im Laufe der Jahre zur Entwicklung eines neuen Zöliakie-Medikamentes in Form einer oralen Pille eines Transglutaminase-2-Hemmstoffes geführt, ZED1227.
Ja, vielen Dank. Das ist schon eine ganz spannende Zusammenfassung. Und auf ZED1227 möchten wir auch auf jeden Fall noch etwas detaillierter eingehen. was das genau für den Patienten bedeutet, welches Ausmaß diese potenzielle Medikation für Zöliakie-Patienten haben kann. Wir werden aber in diesem Teil unseres Gespräches, wir werden zwei Teile senden. Wir wollen einfach kurz mal starten vielleicht und ein bisschen nochmal eine Übersicht über die Zöliakie und die Bedeutung heute in der Gesellschaft schaffen, ehe wir dann im zweiten Teil unseres Gastrogeplauders nochmal ganz speziell auf Ihre herausragenden Forschungsergebnisse zu sprechen kommen. Ich hatte eingangs schon gesagt, die Zöliakie ist eine sehr häufige Erkrankung. Können Sie vielleicht nochmal kurz zusammenfassen? Habe ich da richtig gelegen mit meiner Einschätzung? Und können Sie vielleicht vor allem auch mal eine Einschätzung geben, hat sich denn die Bedeutung der Zöliakie in den letzten 20 Jahren aus Ihrer Sicht verändert? Ist es dramatischer geworden? Steigen die Zahlen?
Ja, also Sie hatten ja schon erwähnt, die Zöliakie ist eine doch relativ verbreitete entzündliche Erkrankung. Primär erst einmal des oberen Dünndarms. Und wir wissen, dass sie weltweit in den meisten Ländern der Welt eine Prävalenz von etwa 1% hat. Plus, minus. Es gibt einige relativ ausgeschlossene Regionen Südostasien, die eine geringe Prävalenz haben. Das liegt primär an der Genetik. Eine sogenannte notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung. Das heißt, alle Zöliakie-Patienten haben diese Voraussetzung, ist das Vorhandensein der HLA-Moleküle DECO2 oder DECO8. Und das haben eben einige wenige Populationen auf der Welt nicht. Und deswegen ist die Zöliakie viel seltener dort. Aber 30-40% der meisten Populationen haben diese Voraussetzung. Ein kleiner Teil von diesen Trägern bekommt dann eine Zöliakie, nämlich nicht 30-40%, wie in den meisten Bevölkerungen, sondern nur 1%. Aber ohne diese Voraussetzung gibt es keine Zöliakie. Und das verstehen wir jetzt auch sehr gut, weil die Glutenpeptide nämlich auch sehr gut in die Bindungstasche dieser HLA-Moleküle passen und damit auch, wie man sagt, Antigen präsentiert werden können im Darm, um T-Zellen, Immunzellen zu aktivieren. Aber wir waren ja noch bei der Prävalenz. Wir wissen mittlerweile auch, dass sehr viele Faktoren, abgesehen von der notwendigen Voraussetzung, eine Rolle spielen. Es gibt noch einige weitere Gene, wie wir das ja auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen kennen, die aber nicht die große Rolle spielen wie dieses DECO2 oder DECO8. Es gibt auch Trigger, die eine Zöliakie auch bei älteren Patienten überhaupt erst zum Ausbruch bringen kann. Das können Infektionen sein, insbesondere des Gastrointestinaltrakts. Dann spielen wie bei allen entzündlichen Erkrankungen auch Stressfaktoren allgemein, also die Verbindung Hirn-Darm in diesem Fall eine Rolle, die es begünstigen können. Und auch noch eine Reihe von anderen Faktoren wie eventuell Medikamente und wie war das Aufwachsen der Kinder, die dann eine Zöliakie bekommen.
Ich glaube, da gibt es eine sehr gute und detaillierte Darstellung auch in der aktuellen Leitlinie, welche Risikofaktoren in diesem multifaktoriellen Geschehen da noch eine Rolle spielen können, neben dem HLA-Status, den Sie ja gerade schon geschildert haben. Wie macht sich denn das klinisch dann bemerkbar? Man spricht ja auch von der Zöliakie als dem Chamäleon unter den gastroenterologischen Erkrankungen.
Ja, das trifft teilweise zu. Die meisten Kinder, und da müssen wir vielleicht voranschicken, dass die Erstdiagnose etwa halb-halb bei Kindern oder auch Erwachsenen über 18 Jahren gestellt wird. Zum Teil auch bei Patienten oder Betroffenen erst ab dem 60. oder 70. Lebensjahr, die also offensichtlich schon lange eine weniger evidente Zöliakie mit sich rumgetragen haben. Das heißt, die Zöliakie verläuft bei kleinen Kindern häufig klassisch, also mit klassischen Bauchbeschwerden, Durchfall, Gedeihstörung, Bauchschmerzen, Blähung, einem geblähten Bauch. Bei Erwachsenen häufiger atypisch oder auch von dem Bauch her, von den abdominellen Beschwerden, kann es sogar völlig silent oder ruhig verlaufen und die Patienten haben entweder kaum Beschwerden oder extraintestinale Beschwerden, also außerhalb des Darmes, Gelenkbeschwerden, Muskelbeschwerden, Erschöpfung, verminderte Konzentrationsfähigkeit als Leitsymptom, natürlich sehr unspezifisch. Mhm. Und deswegen natürlich auch die Bezeichnung Chamäleon. Und was auch ganz wichtig ist, dass etwa 30% der erwachsenen Zöliakie-Patienten bei Erstdiagnose, aber auch zum Teil bei schon lang bekannter Zöliakie, auch mindestens eine weitere, also richtige, reguläre Autoimmunerkrankung haben, wie Typ 1 Diabetes, Schilddrüsenautoimmunität, Erkrankungen des rheumatoiden Formenkreises. Aber auch eine vermehrte Prävalenz von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Da gibt es ja eine sehr gute Arbeit aus Kanada, aber auch international über die Prävalenz von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen bei Zöliakie und umgekehrt. Also um einen Faktor von 6 bis 10 erhöhte Prävalenz, entweder oder.
Jetzt haben Sie ganz konkret ja eigentlich Erkrankungssituationen genannt, bei denen Sie vielleicht auch an eine Zöliakie denken würden. Wie ist das bei den Patienten, die Sie so tagtäglich sehen? CED-Patienten, welche sind das, die Ihnen da ins Auge fallen?
Also wir haben ja auch eine Spezialambulanz, die leider für Erwachsene nicht sehr häufig ist. Es gibt eher mehr Pädiater, die auch auf Zöliakie bei kleinen Kindern achten. Und wir sehen natürlich primär Patienten mit Komplikationen, mit unklaren Befunden. Aber klassische Konstellationen sind in der Regel auch jüngere Patienten, zum Teil aber auch ältere Patienten, wo es darum geht, haben sie eine schon potenziell maligne Manifestation der Zöliakie, gerade bei später Diagnose. Also alle Schattierungen von relativ gelinder Zöliakie, wo es zum Teil nur darum geht, die Patienten haben klar positive Antikörper, gegebenenfalls auch eine klar positive Histologie in der Endoskopie und Duodenalbiopsie, also Zottenatrophie, Villushyperplasie, vermehrte intraepitheliale Lymphozyten, aber trotzdem ziemlich geringe Beschwerden nur. Es gibt diese Variation und es gibt auch die umgekehrte Variation, relativ geringe Veränderung, aber auch eine Zöliakie und ausgeprägte Beschwerden. Das können wir alles natürlich erklären, weil wir ja auch nur proximal biopsieren zum Beispiel. Aber was ganz klar ist, die Laborbefunde korrelieren nicht immer, insbesondere die Antikörper, mit der Schwere auch der klinischen Erkrankung.
Wenn wir jetzt bei den erwachsenen Patienten bleiben und diese unterschiedlichen Konstellationen, die Sie gerade beschrieben haben, also was steht im Vordergrund, die Marker oder die klinische Symptomatik, würden Sie denn zusammenfassend sagen, jede Zöliakie im Erwachsenenalter muss trotzdem auch behandelt werden, auch wenn die Symptomatik, die klinische Symptomatik vielleicht gar nicht so führend ist?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte heute auch wieder jüngere Erwachsene, eine Patientin, die ein klassisches Bild hatte, jetzt mit sehr hohen Antikörpertitern, aber im Grunde genommen keinen Beschwerden. Das sehe ich sehr häufig. Und dann ist die Empfehlung, gerade bei jüngeren Patienten und Patientinnen natürlich klar zu sagen, dass es immer zu einer akuten, auch gravierenden Verschlechterung kommen kann mit gastrointestinalen Infekten, die dann die Entzündung verstärken können, auch mit extraintestinalen Komplikationen, die dazukommen können, wenn die Patienten nicht eine glutenfreie Diät einhalten. Und wenn die Konstellation klar ist, hohe Antikörpertiter in der Regel mit positiver Histologie, dann ist die Empfehlung auch ganz klar. Und wenn ich dem Patienten oder wenn man dem Patienten das dann exakt erklärt, dass es ihnen jetzt vielleicht gar nicht so schlecht geht, das sind vielleicht 10-20% der Patienten, aber sie Komplikationen entwickeln können und mit einer glutenfreien Diät diesen Komplikationen vorbeugen können und sich möglicherweise sogar mit einer glutenfreien Diät trotzdem besser fühlen, dann halten auch in der Regel alle Patienten die glutenfreie Diät ein.
Okay, also eine hohe Compliance letztendlich.
Ja.
Sie haben eingangs ganz spannend erzählt, wie Sie auf die Transglutaminase und die Antikörper letztendlich gekommen sind. Die Antikörper, die jetzt sozusagen der Schlüsselfaktor in der Diagnostik der Zöliakie sind, brauchen wir überhaupt noch irgendwas anderes außer den Transglutaminase-Antikörpern?
Also für die Erstdiagnose gehört dieser Antikörpertest zu den besten Tests überhaupt in der inneren Medizin. Es kommt natürlich immer auch ein bisschen auf die Höhe der Antikörper an. Aber es gibt kaum eine Erkrankung, die relevant erhöhte Antikörpertiter liefert, ohne dass eine Zöliakie vorliegt. Das wird zwar immer wieder berichtet, aber das ist mir noch nie untergekommen, dass ein Patient einen 5-fach erhöhten Antikörpertiter hat. Also ich sehe Titer, die sind 1000-fach erhöht zum Teil. Korreliert nicht unbedingt mit der Krankheitsschwere, die dann keine Zöliakie haben. Und es gibt ja auch sehr viele Studien, die natürlich allein basierend auf der Antikörperdiagnostik, insbesondere bei kleinen Kindern, für die eine Endoskopie immer etwas schwieriger ist, mit Vollanästhesie, Energie und auch Ängsten natürlich der Kinder und der Eltern, gibt es ja auch klare Initiale bereits seit 2012 durch die ESPGAN, die Pädiatrische Gastroenterologische Vereinigung, mit zehnfach erhöhten Titern, die nicht selten sind. Bei Erstdiagnose brauchen wir keine Endoskopie. Das ist mittlerweile ja auch durch die neuen Leitlinien der DGVS so auf Erwachsene übertragen worden. Aber wenn die Konstellation stimmt, dann kann man auch gelten lassen, geringer erhöhte Antikörpertiter, bei dem man dann in Ausnahmefällen auch sagen kann, dann steht für mich auch die Diagnose fest, wenn es dem Patienten dann deutlich besser geht. Die Antikörper fallen ab mit glutenfreier Diät und eventuelle Malabsorptionswerte im Blut bessern sich. Also das hängt auch sehr von der Konstellation ab.
Mhm. Aber ein klares, die Endoskopie ist nicht zwingend und das Alter des Patienten ist vor allem da mit ausschlaggebend.
Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben alle als Gastroenterologen natürlich auch gerne nochmal die Histologie. Wenn der Verlauf unkompliziert ist, können wir immer sagen, die Histologie wird Marsch 3a oder 3b, in seltenen Fällen 3c sein. Das ist der Schweregrad von A nach C, der Villusatrophie. Aber wir haben natürlich schon auch für den Patienten nochmal immer ganz gerne die Histologie, um einfach sagen zu können, das ist ja ausgeprägt, auch histologisch und nicht nur im Blutwert. Und bei manchen Patienten ist es dann für ein Follow-up, wenn eben die Reaktion auf die glutenfreie Diät nicht so gut erwartet ist, dass die Antikörper nicht richtig abfallen, dass die Beschwerden noch weiter persistieren, dann ist es natürlich immer sehr gut, man hat einen histologischen Anfangswert.
Sie hatten eingangs erwähnt, dass der HLA-Status für das Risiko, eine Zöliakie zu bekommen, eine Rolle spielt. Spielt der HLA-Status in der Diagnostik denn irgendeine Rolle oder ist das eine eher empirische Frage?
Ja, der spielt in seltenen Fällen eine Rolle. Das haben wir auch in den Leitlinien so niedergelegt. In der Initialdiagnostik an sich keine so relevante Rolle, auch wenn es häufig dann gemacht wird oder auf Drängen der Patienten oder der Eltern. Wenn die Zöliakie klar ist von der Antikörperkonstellation, gegebenenfalls dann auch bei Kindern noch von der Biopsie, dann braucht man das an sich nicht zu machen, also pragmatisch nicht. Entweder hat das Kind dann Deko 2 oder Deko 8 und dann ist ein Elternteil in der Regel ja mindestens auch positiv. Also den Eltern wird dann natürlich empfohlen, auch wenn sie völlig beschwerdefrei sind, die Antikörpertestung zu machen zumindest. Und das Gleiche gilt auch für Geschwister und bei Älteren auch natürlich Kinder. Also das ist eine ganz klare Empfehlung. Aber da muss man nicht unbedingt überall den Gentest machen. Den Gentest machen wir dann sehr gerne, wenn wir Patienten sehen, die schon seit 10 Jahren als ein Beispiel eine glutenfreie Diät einhalten, aber die Diagnose war anfangs nicht klar. Und wir wissen wollen, zumindest ausschließen wollen, ob eine Zöliakie vorliegt. Und wenn dann Deko 2, Deko 8 negativ ist, dann können wir zumindest sagen, eine Zöliakie liegt nicht vor. Es kann etwas anderes sein, was durchaus auch mit Weizenkonsum zusammenhängen kann. Aber es ist keine Zöliakie, die ja eine ganz spezielle und zwar relativ streng glutenfreie Diät erfordert.
Jetzt muss ich ja sagen, so aus meinem eigenen Leben, wenn man den DM besucht, glutenfrei und laktosefrei, das sind ja so die Lifestyle-Nahrungsmittel, die man vielleicht auch oft findet. Ist das für Sie in der Diagnostik ein Problem, dass viele Patienten schon zu Ihnen kommen und vielleicht vorher schon glutenfrei sich ernährt haben, weil sie gedacht haben, naja, vielleicht ist es da, so eine Art Selbstdiagnose gestellt haben? Ist das ein Fallstrick für die Diagnostik?
Es macht die Diagnostik natürlich schwieriger, wenn Patientin schon seit Jahren glutenfrei lebt, dann sind die Antikörper natürlich bei guter Diät negativ, auch wenn eine Zöliakie vorgelegen hat. Dann kann man natürlich in der Tat auch nochmal testen, das hatte ich ja erwähnt, ob überhaupt Deko 2, Deko 8 vorliegt. Das macht dann durchaus Sinn. Denn auch wenn es dem Patienten gefühlt oder objektiv, es gibt ja auch objektive, klare Hinweise, bestens publiziert auch von unserer Seite, dass Weizen auch andere entzündliche Aktivitäten haben kann, ob das bestimmte Allergien sind oder auch Verstärkung von Autoimmunerkrankungen, dann ist ja auch die Diätempfehlung eine unterschiedliche. Bei der Zöliakie ist es ganz klar streng glutenfreie Diät, wobei man auch manche Ängste von Patienten etwas dämpfen muss. Ala, ich darf nicht dasselbe Geschirr nach dem Geschirrspüler benutzen wie meine Mitbewohner. Das ist deutlich übertrieben. Mhm. Bei anderen Entitäten, die auch Beschwerden machen mit Weizenkonsum, da ist es eher ein Dosiseffekt auch. Und da brauchen die Patienten nicht so strikt glutenfrei zu leben. Und dieser Hype, da würde ich mal extrapoliert sagen, dass es bei 50% eine Ursache hat, wenn man nachforscht, auch eine entzündliche Ursache und bei 50% vielleicht weniger. Mhm. Und wenn wir jetzt von laktosefrei reden, das ist ja wieder eine andere Kategorie. Mhm. Die Laktoseintoleranz ist ja eine Zuckerintoleranz, die hat erstmal mit Entzündung wenig zu tun. Das ist einfach die Malabsorption und dann die vermehrte Vergärung von nicht resorbierter Milchzucker. Das ist nicht gefährlich, das ist unangenehm, das bläht und macht manchmal auch Durchfälle. Aber in unseren Breiten hat kaum jemand eine so ausgeprägte Laktoseintoleranz, dass diese Person dann komplett milchfrei leben muss. Und alle anderen, die Milchprodukte meiden, die haben eher Nachteile dadurch, weil natürlich auch gewisse Mengen an Laktose, auch bei Laktoseintoleranten, ohne Beschwerden dann kleine Mengen durchaus eine günstige Darmflora fördern, wie Bifidobakterien und Lactobacillen. Und es ist dann eher schädlich, jede Laktosezufuhr zu beschränken. Aber es haben, und das ist eben ein anderer Punkt, der wird verwechselt, nicht wenige mit Milchunverträglichkeit, Kuhmilch in diesem Fall, haben eine Allergie gegen Milchproteine. Und die ist nicht notwendigerweise eine Soforttypallergie des IgE-Typus, sondern durchaus eine verzögerte Allergie des, wie wir jetzt auch mit konfokaler Endomikroskopie sehen, des verzögerten Typ, eher eosinophil auch bedingt.
Also die Laktose lassen wir mal ein bisschen beiseite. Bei der glutenfreien Kost, also Sie haben das eindrucksvoll geschildert, man muss davon ausgehen, dass die Patienten vielleicht dann vorab schon Gluten reduziert oder frei sich ernährt haben und man muss das in der Diagnostik berücksichtigen. Das ist sicher ein sehr wichtiger Punkt. Umgekehrt haben Sie gesagt, es sind doch 50% der Menschen vielleicht, die sich glutenfrei ernähren, die nicht eine weizenassoziierte Entzündungserkrankung in irgendeiner Form haben. Und mein Gedanke ist dann immer, wenn ich so durch den Supermarkt gehe, naja, das sind alles hochprozessierte Lebensmittel und die, denke ich immer, sind nicht so gesund. Sehen Sie denn da nicht auch eine Gefahr des Übergebrauchs, also auf der anderen Seite?
Ja, absolut, absolut. Und es sind einige glutenfreie Produkte sicherlich nicht sehr gesund, auch fettreicher, Plätzchen und so weiter. Und da sind dann auch wieder andere Getreide-ähnliche Produkte drin, die auch zum Teil gar nicht mal gut vertragen werden. Hafer verträgt auch nicht jeder, ohne dass es was mit der Zöliakie zu tun hätte. Es gibt allerdings dann auch glutenfreie Produkte, die haben wenig Beistoffe, also Sauerteigbrote mit anderen Sorten, die sehr gut verträglich sind. Also es hängt auch sehr davon ab, welche glutenfreien Produkte man dann zu sich nimmt. Und wie gesagt, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass man von glutenfrei, in diesem Fall weizenfrei, profitiert. Aber auch da kann man schon gewisse Unterschiede machen, weil viele, die glutenfrei leben, dann meinen gar nicht so wenig, dass Dinkel glutenfrei ist und das ist im Grunde moderner Weizen nur eine Sorte. Und da kann man ohnehin dann schon ausschließen, wenn dann Leute Dinkel oder auch bestimmte doch glutenhaltige Getreide in kleinen Mengen auch zu sich nehmen. Wenn dann die Antikörper schon negativ sind, dann kann man eine Zöliakie auch ausschließen. Also es gibt also verschiedene Dinge, die man schon durchaus dann einsetzen kann.
Ja, und da sind wir aber, glaube ich, auch bei einem Thema, dass die Ernährungssituation für diagnostizierte Zöliakie-Patienten nämlich wirklich eine schwierige ist. Das ist auch ein Thema, was ich in der zweiten Folge unbedingt nochmal aufgreifen möchte, wenn wir auf die jetzigen Therapiemöglichkeiten nochmal im Detail zu sprechen kommen. Dies war jetzt erstmal Teil 1 unserer Zöliakie-Folge und wie gesagt eigentlich nur die Intra-Folge. In der nächsten Folge wird es dann richtig spannend und es geht um die Durchbrüche für die Behandlung, die Sie, Herr Schuppan, ja gerade eben im Intro schon angeteasert haben. Lieber Herr Schuppan, wenn wir die nächste Folge dann aufgenommen haben, müssen wir dann auch die Leitlinie ändern? Können Sie da schon einen Hinweis geben?
Also ich glaube nicht, dass wir die Leitlinie ändern müssen. Die Leitlinie stellt ja durchaus in Aussicht, dass es auch unterstützende Medikamente zumindest gibt für die Zöliakie, die ja auch ihre klaren Indikationen dann haben. Und darüber sprechen wir ja noch. Mhm. Sicherlich nicht so, dass die Patienten jetzt in den nächsten 10 oder 20 Jahren dann wieder komplett glutenhaltig essen können. Frage ist auch, ob sie das überhaupt müssen, aber dass sie nicht mehr diese Sorgen haben mit kleineren Mengen Gluten, die in Nahrungsmitteln enthalten sein können, insbesondere eben, wenn es darum geht, zu reisen, bei sozialen Anlässen teilzunehmen. Und das sind die Hauptbelastungen für Zöliakie-Patienten, die kleinen Glutenmengen auszuschließen.
Dazu mehr in Folge 2. Ein toller Teaser, Herr Schuppan, vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für heute, fürs Zuhören. Schreiben Sie uns gerne Fragen, die Sie von Herrn Schuppan vielleicht beantwortet haben möchten. Bis dahin wünschen wir Ihnen zunächst eine gute Zeit.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.